my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 25. Januar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Neuer Warnstreik an den Unikliniken. Am Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zur Pressekonferenz geladen, um über den aktuellen Stand des Arbeitskampfes an den baden-württembergischen Universitätskliniken zu informieren. Fazit einer kurzen Tarifrunde am 15. Januar ist, die Uniklinikleitungen weigern sich weiterhin über Mindestbesetzungen und Konsequenzmanagement zu sprechen. Deshalb wird am Donnerstag, den 25. Januar, erneut ein Warnstreik stattfinden. Diesmal an allen vier baden-württembergischen Universitätskliniken, Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg. Wie dramatisch die Lage ist, dazu eine Krankenpflegerhelferin von einer Intensivstation an der Universitätsklinik Freiburg. Über 150 Menschen bildeten schweigend ein X gegen Abschiebungen. Am Dienstag, 23. Januar, fand in Freiburg eine Kundgebung namens Reload Tag X statt. Die Kundgebung richtete sich gegen Abschiebungen im Allgemeinen. Denn im gesamten Jahr 2017 wurden fast 3.500 Menschen von Baden-Württemberg aus abgeschoben. Verfolgung, Anpassung, Rückzug. Von den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten haben viele im Geschichtsunterricht etwas mitbekommen. Weniger wissen die Menschen aber über die nationalsozialistische Kunst- und Kulturpolitik. Die abwertende Bezeichnung der Nazis, entartete Kunst, ist vielleicht noch ein Begriff, aber darüber hinaus ist wenig bekannt. Die Stadt Freiburg widmet sich zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, 27. Januar 1945, der nationalsozialistischen Politik in Sachen bildende Kunst. Bei der Veranstaltung am 28. Januar geht es um Kunst während des Nationalsozialismus in Freiburg. Darüber spricht die Kunsthistorikerin Antje Lechleiter in ihrem Vortrag mit dem Titel Verfolgung, Anpassung, Rückzug, bildende Kunst im Freiburg der NS-Zeit. Zu den Nachrichten. Stuttgart 21. Die Bahn kalkuliert jetzt mit 8,2 Milliarden Euro. Am Freitag tritt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn zusammen. Bei den Kosten des neuen Bahnknotens ist jetzt die Zahl 8,2 Milliarden im Gespräch, mit einem Risikopuffer von 500 Millionen Euro. Bisher wurden die Kosten plus Risikopuffer von 6,5 Milliarden angegeben. Als Fertigstellung wird das Jahr 2025 genannt. Die Neubaustrecken sollen ebenfalls teurer und später fertig werden. Die Sondersitzung des Aufsichtsrats am Freitag soll die entsprechenden Beschlüsse fassen. Kostentreiber bei Stuttgart 21 laut Bahn sollen die steigenden Baupreise sein, sowie ein aufwendiges Bauverfahren im Anhydrit. Auch Genehmigungsverfahren verzögern sich. Auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sollen frühestens Ende 2022 Züge verkehren. Die Bahn hat mehrfach erklärt zu prüfen, ob die 60 Kilometer lange neue Trasse auch ohne Stuttgart 21 in Betrieb gehen könnte. Landesverfassung könnte neben der Schuldenbremse auch ein Gaspedal bekommen. Baden-Württemberg diskutiert, ob Baden-Württemberg die vom Grundgesetz gestattete Ausnahme vom absoluten Kreditverbot nutzen soll. Die sogenannte Schuldenbremse war 2009 ins Grundgesetz geschrieben worden. Danach sollen Bund und Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgleichen. Ab 2020 soll das Verschuldungsverbot gelten. In außergewöhnlichen Notsituationen kann das Kreditverbot umgangen werden. Diese Situationen gilt es jetzt zu definieren. Bereits 8 Bundesländer haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Bundesregelung durch Landesregelungen zu erweitern. Die landesgesetzliche Regelung könnte das Grundgesetz jedoch nicht grundsätzlich sprengen. Der Landesrechnungshof hat 2016 bereits in einer Denkschrift dazu aufgefordert, die Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern und darin eine Konjunkturkomponente sowie eine Ausnahmeregelung für Notsituationen zu schaffen. Spätestens 2019 müsste die Schuldenbremse für die Aufstellung des Landeshaushaltes 2020 in der Landesverfassung verankert sein. Wahlrechtsstreit im Südwesten. Die Grünen haben das für diesen Mittwoch vorgesehene Treffen der Partei- und Fraktionschefs zum Thema Landeswahlrecht abgesagt. Nach der Entscheidung der CDU-Fraktion gegen eine Änderung des Landeswahlrechts herrscht in der grün-schwarzen Koalition eine kleine Eiszeit. Im Koalitionsvertrag war vereinbart worden, mithilfe eines veränderten Landeswahlrechts den Frauenanteil im Parlament erhöhen zu wollen. Die CDU steht jetzt da als eine Partei, die sich gegen eine höhere Beteiligung von Frauen in den Parlamenten verschließt, heißt es aus CDU-Regierungskreisen. Ein CDU-Fraktionär brüstet sich jedoch damit, dass er 20 grüne Abgeordnete namentlich benennen könnte, die ihm nach den Beschlüssen der CDU auf die Schulter geklopft haben. Ein ranghoher Abgeordneter erklärte, 5 Jahre Aufbauarbeit, Frauen im Fokus, sind jetzt mit einem Federstrich erledigt. Die Frauenunion glaubt noch an eine gute Lösung und allseitige Gespräche. Hintergrund des Wahlrechtsstreits soll ein Machtkampf in der Spitze der CDU sein.
Wir können nicht noch mehr uns aufopfern, wir sind am Limit. Und wie gesagt, es geht ja seit 4 Jahren eigentlich stetig bergab. Und deshalb sind wir hier und deshalb muss sich was verändern, weil weiter runter können wir hier gerade nicht gehen, also mit unserer Kraft einfach, auch mit unserer Körperkraft.
Die Krankenpflegerin Stefanie Weißenberger zu den zahlreichen Kündigungen auf der inneren Medizin.
Also man merkt, dass es schwierig wird, den Dienstplan zu schreiben für die Stationsleitung, alle Dienste abzudecken. Außerdem wird man immer öfter angerufen, eben ob man einspringen kann, weil einfach kaum mehr jemand da ist, den man anrufen kann, weil das Team immer kleiner wird. Es gibt einfach bisher leider niemand, der nachkommt. Und dadurch ist auch irgendwie Angst da, dass noch mehr kündigen, weil die Situation schlechter wird und dann zieht das so.
Sie haben gesagt, es gibt ganz viele Überstunden. Wie viele Überstunden haben Sie persönlich angesammelt?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich bin auch keine 100% Kraft. Das heißt, ich sammle sehr schnell Überstunden, weil ich kann natürlich mehr einspringen als eine 100% Kraft. Ich kann es aber leider gar nicht sagen, wie viele Stunden.
Diese Überstunden, was bedeutet das für Sie persönlich?
Viel Verlust von Freizeit, weil ich natürlich viel einspringe. Ich würde sie sehr gerne abbauen, was natürlich im Moment nicht so möglich ist. Aber ich hoffe in Zukunft irgendwann, weil die ausbezahlt bekommen ist für uns natürlich nicht so gut. Also wir hätten lieber frei und es ist eben wirklich ein Verlust von viel Freizeit und viel Spontanität, die verloren geht, weil man dann einfach doch oft einspringen muss und gerade am Wochenende, also fürs soziale Leben einfach recht schwer.
Aus Protest gegen diese Bedingungen so etwas wie Dienst nach Vorschrift vorstellbar?
Nein, also es ist je nach Schicht natürlich anders, man kann das ja nie vorhersehen, aber man schafft oft nicht alles, was man schaffen will. Man kann das nicht alles, gerade die Hygienemaßnahmen, die sehr wichtig sind, sind sehr schwer auch so umzusetzen unter dem Zeitdruck.
Die Streikbereitschaft bei Ihnen auf der Station, wie ist die?
Gut, also hoch. Ich glaube, inzwischen ist wirklich eine Situation angelangt, wo die meisten sagen, so geht es nicht weiter und wir müssen was machen.
Und die Beteiligung am Streik auch bei der Arbeitsbelastung dann möglich?
Also bei uns kann aktuell natürlich niemand streiken, weil wir pro Schicht nur einer sind, der kann schlecht gehen. Es muss ja jemand da sein. Das ist ein bisschen schade. Natürlich, Kollegen, die frei haben, machen trotzdem mit. Aber bei uns kann jetzt von Station leider niemand gehen, weil sowieso schon Notdienst quasi nur Besetzung ist. Ja.
Ingo Busch von der Gewerkschaft Verdi. Sie haben gesagt, jetzt der letzte Streik wäre ein wirkungsvoller Streik gewesen. Jetzt gab es den Bericht von der letzten Verhandlungsrunde, die hätte 8 Minuten gegeben. So richtig wirkungsvoll war dann der Streik wohl doch nicht, oder?
Also das Klima zwischen den Arbeitgebern und Verdi, die Gesprächsatmosphäre, die ist verbessert. Also die Arbeitgeber sind schon mal runtergekommen von diesem Thema, dass sie da Verdi vor Gericht zerren und den Beschäftigten den Streik verbieten wollen. Also insofern gibt es da schon Signale, dass sie jetzt konstruktiver rangehen. Insofern wirkungsvoll. Wirkungsvoll auch bezogen auf die Belegschaft selbst, dass diese Notwendigkeit, dass wir jetzt zu einem Tarifvertrag für Mindestbesetzungen kommen müssen, die ist in der Belegschaft und in den Belegschaften einfach sehr breit verankert. Also wir haben einen enormen Rückhalt für unsere Tarifverhandler in der Belegschaft. Und das ist ja schon mal eine große Wirkung auch. Und deswegen sind wir jetzt auch sehr hart in den Verhandlungen und sagen, wir wollen diese Mindestbesetzungen. Aber was richtig ist, der Druck reicht noch nicht. Deswegen legen wir nach am nächsten Donnerstag.
Wir wollen diese Mindestbesetzungen. Was bedeutet das konkret? Gehen Sie da auch mit konkreten Zahlen in die Verhandlungen?
Wir haben den Arbeitgebern ein Verfahren vorgeschlagen, wie wir zu so Mindestbesetzungen kommen. Und wir wollen, dass das an den einzelnen Standorten idealerweise mit den Teams und mit den Betroffenen selbst entwickelt wird und nicht irgendwie übergestülpt wird. Und dann, wenn wir das erarbeitet haben, dass wir das dann versuchen, in einen Tarifvertrag zu gießen, also auch konkret bezogen auf die einzelnen Standorte und auch Teams. Insofern haben wir jetzt nicht, der Arbeitgeber sagen ja immer, wir wollen starre Personalschlüssel, genau das wollen wir nicht. Aber Mindestbesetzung heißt ja auch nicht Regelbesetzung, sondern das heißt, drunter geht's nicht. Und das heißt, wenn die Mindestbesetzung nicht eingehalten wird, muss es Konsequenzen geben. Darum geht's uns. Wann werden solche Konsequenzen ausgelöst und die müssen verbindlich sein?
Kann man sagen, sagen wir vor 10 Jahren war die Personalsituation deutlich besser und man könnte sich eventuell an der Personalzahl vor 10 Jahren, vor wie auch immer vielen Jahren orientieren?
Das weiß ich nicht, weil natürlich auch die Anforderungen sich verändert haben und gerade in der Uniklinik natürlich die Schwere der Krankheiten und sich verändert hat. Aber es gibt natürlich Orientierung auch im internationalen Vergleich. Wir haben ja mal so als Orientierung, auf einer Normalstation sollte eine Pflegefachkraft für maximal 7 Patienten zuständig sein, im Kinderbereich 1:5 oder auf den Intensivstationen dann 1:1 oder 1:2. Also es gibt schon so Orientierung, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus unseren Nachbarländern und im europäischen Vergleich. Aber wir brauchen trotzdem ein konkretes Herunterbrechen auf die Situation jetzt hier an der Uniklinik Freiburg.
Sie haben gesagt, etwa 2.900 Pfleger, Pflegerinnen gibt es an der Uniklinik. Die sind dann teilweise Teilzeit beschäftigt, also nicht 2.900 Stellen im Pflegebereich. Das wird jetzt die Zahl etwa 150 neue Pflegerinnen an der Uniklinik als Forderung rum. Angesichts von 2.900 ist es ja jetzt gar nicht so hoch, diese Zahl, oder?
Wären ja 150 Vollzeitstellen. Und natürlich ergibt sich das, wenn man jetzt mal überschlagsmäßig als Orientierung diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe, Verhältnis Pflegefachkraft zu Patient zugrunde legt. Ja, aber wir brauchen ja zusätzlich dann auch noch Ausfallpools, Springerpools. Wir brauchen ja auch eine Überplanung für Krankheitsausfälle und so weiter und so fort. Also insofern ist das jetzt nicht eine Forderung, sondern es ist eine Orientierung, in welche Richtung es gehen muss und soll vor allem auch den Kontrast deutlich machen zu diesem Arbeitgeberangebot von 120 Vollzeitstellen für alle 4 Standorte, was dann für die Uniklinik Freiburg 30 Vollzeitstellen wären.
Sie fordern ein Konsequenzenmanagement. Unter anderem wären da Bettenschließungen vorstellbar. Wie viele Betten könnte man sich vorstellen, dass da an der Uniklinik dann geschlossen werden könnten?
Also das hängt dann immer davon ab, wie viele Pflegefachkräfte sind noch da, wie kann eine zumindest sichere und nicht gefährlich, patientengefährdete Versorgung gewährleistet sein. Und deswegen muss das eben für die einzelnen Abteilungen und Teams eben festgelegt werden, ob das ein Aufnahmestopp ist, ob das ein Einsatz aus dem Springerpool ist, ob das teilweise auch eine Entlastung durch Hilfskräfte oder Unterstützungskräfte ist. Man kann sich vieles vorstellen, aber es muss dann auch um Verschiebungen, Verlegungen, Aufnahmestopp und Bettenschließungen gehen, je nach Situation.
Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Ausblick noch einmal auf den Donnerstag. Was für Konsequenzen werden da am Uniklinikum zu spüren sein? Wie wird die Beteiligung am Streik sein?
Also es werden alle Beschäftigten im Tarifbereich TVUK, also Tarifvertrag Uniklinika, an der Uniklinik Freiburg zum Streik aufgerufen. Wir haben, Verdi hat eine Notdienstvereinbarung mit dem Klinikumsvorstand abgeschlossen und es bedeutet, dass an diesem Tag der Betrieb auf Nachtdienst-, Feiertags-, Wochenendniveau runtergefahren wird, dass elektive, also verschiebbare Aufnahmen und Diagnostik und Therapie verschoben werden muss, auch schon in den Tagen vorher teilweise. Und insofern wird der gesamte Betrieb schon ordentlich runtergefahren werden müssen. Auch natürlich im OP-Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen.
Und das wird dann nicht der letzte Warnstreik sein?
Das kommt dann darauf an, ob wir wirklich ins Gespräch über Mindestbesetzungen kommen und ob die Arbeitgeber darüber bereit sind, ernsthaft zu verhandeln oder nicht.
Das X steht für Tag X plus 1, weil monatlich Abschiebungen stattfinden in Staaten, die die überhaupt nicht sicher sind, jetzt nach Afghanistan. Wir machen da nicht mit und jeder, der da was dagegen hat, der muss sich selber in seinem eigenen Umfeld schauen, wie er da was dagegen tun kann.
Am gestrigen Dienstag fand in Freiburg eine Kundgebung namens Reload Tag X statt. Die Kundgebung richtete sich gegen Abschiebungen im Allgemeinen, denn im gesamten Jahr 2017 wurden fast 3.500 Menschen von Baden-Württemberg aus abgeschoben. Der aktuellere Anlass waren die gestrige Sammelabschiebung nach Afghanistan sowie zwei Sammelabschiebungen der vergangenen Woche von Baden-Württemberg aus in Richtung Serbien, Mazedonien und Albanien. Eine Familie aus dem Balkan wurde von der Abschiebung auseinandergerissen. Mutter und Kinder wurden abgeschoben, der Vater nicht, weil er zum Zeitpunkt der Abschiebung nicht zu Hause war.
Geflüchtete werden in Deutschland als Menschen zweiter Klasse behandelt, für die Menschenrechte nur eingeschränkt gelten. Viele dürfen nicht arbeiten, müssen auf engstem Raum in Lagern leben und dürfen den Landkreis, in dem sie untergebracht sind, oft nicht verlassen. Sie leben in ständiger Angst vor Abschiebung und in dem Bewusstsein, in Deutschland alles andere als willkommen zu sein. Diese Zustände stellen die Rechtsstaatlichkeit dieser sogenannten Demokratie in Frage. Menschen verlassen aus unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat. Sie fliehen vor Krieg, Elend, Folter oder politischer Verfolgung. Gemeinsam ist allen, dass sie kaum eine andere Wahl hatten. Niemand flieht ohne Grund. Daher fordern wir eine sofortige Abkehr von der inhumanen Flüchtlings- und Abschiebepolitik Deutschland und der Festung Europa. Menschenrechte können nicht von einem Pass abhängig sein. Ein Symbol kann die Zustände nicht ändern. Vielfältiger Protest schon. Hinsehen, Interesse zeigen und widersprechen sind die ersten Schritte. Denn kein Mensch ist illegal. Nirgends.
Über 150 Menschen beteiligten sich an der Kundgebung am Platz der Alten Synagoge. Nach Redebeiträgen bildeten die Demonstrierenden ein X als Zeichen des Protests gegen jede Abschiebung. Sie hielten dann eine Schweigeminute. Auch das Theater Freiburg beteiligte sich am Protest. Es schmückte sich mit einem Transparent auf der Fassade zum Platz der Alten Synagoge. Auf dem Transparent war ein großer X zu sehen. Zu dieser Form des stillen Protests rief eine Rednerin auf der Kundgebung auf. Besonders Menschen mit zentraler Wohnlage seien dazu aufgerufen, an Tagen von Abschiebungen und an den Protesttagen dagegen ein solches X von ihrem Balkon hängen zu lassen. Auch bundesweit fanden Proteste gegen die gestrige Abschiebung nach Afghanistan statt.
So wie wir gerade hier, kommen auch in München heute Menschen zusammen, um sich gegen diese Abschiebungspolitik zu erheben und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. In Düsseldorf, wo die heutige Abschiebung nach Afghanistan stattfinden soll, wird am Hauptbahnhof und direkt am Flughafen protestiert. Unter dem Titel Afghanischer Aufschrei wird zur bundesweiten Solidaritätsbekundung aufgerufen. Lasst uns deshalb gemeinsam ein X formen und anschließend eine Minute schweigen. Wir haben die Eckpunkte mit Gaffer auf dem Boden markiert. Für jene Menschen, welche bereits abgeschoben wurden, für jene, welche an diesem Tag nach Afghanistan deportiert werden und für all jene, welche täglich in Angst leben, in die Unsicherheit geschickt zu werden.
Die Stadt Freiburg widmet sich am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz der nationalsozialistischen Politik in Sachen bildende Kunst. Bei der Veranstaltung am 27. Januar geht es um Kunst während des Nationalsozialismus in Freiburg. Darüber spricht die Kunsthistorikerin Antje Lechleiter in ihrem Vortrag mit dem Titel Verfolgung, Anpassung, Rückzug – Bildende Kunst im Freiburg der NS-Zeit. Mit ihr bin ich verbunden. Guten Tag, Frau Lechleiter.
Guten Tag, Frau Born.
Wie sah denn die nationalsozialistische Kunstpolitik aus?
Es fällt auf, dass gleich nach der Machteroberung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 der gesamte Kulturbereich sehr, sehr schnell zentralisiert wurde und im Interesse der neuen Machthaber durchstrukturiert wurde. Das heißt, schon im März 1933 wurde das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Leitung von Josef Goebbels eingerichtet. Kurze Zeit später, wenige Wochen später, wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen und im Zuge dieses Gesetzes konnten zahlreiche jüdische und nicht systemkonforme Lehrende an den Akademien und auch Mitarbeiter von Museen in ganz Deutschland entlassen werden. Und so baut sich das immer weiter auf, wenn ich das noch weiter ausführen darf. Schon im Juli wird dann auf Erlass des Reichsministeriums werden alle Künstlervereine und Kunstvereine gleichgeschaltet und in das Reichskartell der bildenden Künste überführt. Und wenige Wochen später erfolgt die Gründung der Reichskulturkammer. Diese Reichskulturkammer hatte 7 Einzelkammern, die sämtliche kulturellen Bereiche erfasst hat, also Musik, Theater, Schrifttum, Presse, Rundfunk, Film und eben auch die bildenden Künste. Und jetzt war es eben so, wer als bildender Künstler der Reichskulturkammer bis zum 15. Dezember 1933 nicht beitreten wollte oder konnte, hatte also fortan keine Möglichkeit mehr, seinen Beruf auszuüben. Die Voraussetzung war die deutsche Staatsangehörigkeit sowie der Nachweis einer sogenannten arischen Abstammung. Aber man konnte natürlich auch aus politischen oder anderen Gründen unerwünschte Künstler durch diese perfide Maßnahme ganz, ganz einfach ausgrenzen. Also so sehen Sie, innerhalb von diesem Jahr 1933 wird der entsprechende Apparat aufgebaut, um die Leute auszugrenzen, die man fortan nicht mehr mit ihren Werken in der Öffentlichkeit sehen wollte.
Ihr Vortrag heißt ja Verfolgung, Anpassung, Rückzug. Also deutet es schon so ein bisschen darauf hin, wie die betroffenen Künstler dann damit umgegangen sind?
Richtig. Ich habe 3 Künstler ausgewählt, die sich diesen 3 Begriffen mehr oder minder zuordnen lassen. Den Julius Bissier werde ich vorstellen als Beispiel für einen Künstler, der sich zurückgezogen hat und in die innere Emigration gegangen ist. Verfolgung, das ist etwas, was von diesen 3 Künstlern auf Rudolf Grossmann zutrifft. Und ein Künstler, der sich mehr oder minder in einem zum Spagat befunden hat, war Adolf Riedlin, denn an ihm lässt sich die Widersprüchlichkeit der nationalsozialistischen Kunstpolitik zeigen. Er ist in einem Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung und Anpassung. Also er ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen.
Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen kurz anreißen, weil Sie ja über bildende Kunst in Freiburg der NS-Zeit sprechen. Also was so genau die Entwicklungen waren in Freiburg? Ja.
Es ist ganz wichtig zu wissen, dass 1937 in München eine Ausstellung stattgefunden hat, die den Titel sogenannte entartete Kunst getragen hat. Und in dieser entarteten Kunstausstellung waren jetzt auf diffamierende Weise Werke zu sehen, die eben fortan nicht mehr als Avantgarde-Kunst in Deutschland zu sehen sein würden. Also es war eine Ausstellung, die eine diffamierende Herabsetzung dieser Kunst zeigen wollte. Hier waren jetzt eben die Werke zu sehen, die laut dem Jargon der Nationalsozialisten als entartet galten. In dieser Ausstellung waren also Werke der Impressionisten, Expressionisten, der Surrealisten und Dadaisten schwerpunktmäßig zu sehen. Bevor diese Ausstellung zustande kam, hat Josef Goebbels im Juni 37 bereits ein Dekret ausgegeben, das eben reichsweit zur Beschlagnahmung von Kunstwerken geführt hat, die eben von den Nationalsozialisten als sogenannte entartete Kunst galten. Dieses Dekret wurde durchgeführt durch Adolf Ziegler, der Präsident der Reichskulturkammer zu diesem Zeitpunkt war. Und er ist jetzt in ganz Deutschland rumgereist und hat eben nach solchen Werken gesucht, die aus den Museen beschlagnahmt wurden und die dann wenig später in dieser diffamierenden Ausstellung in den Münchner Hofgartenarkaden zu sehen war. Das muss man wissen, denn jetzt kommen wir ja konkret zu unserer Situation in Freiburg. Denn so war es eben auch im August 37, dass nun Werner Noack, der damalige Leiter des Augustinermuseums, ein Schreiben bekam der Badischen Landesstelle des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Und nun sollte eben auch Noack hier in Freiburg alle Kunstwerke melden, die eben als sogenannte entartete Kunst einzustufen wären. Das hat er auch getan und dann erschien im September ein Vertreter der Reichskulturkammer im Augustinermuseum und nahm die Beschlagnahmungen vor. Und das heißt, hier in Freiburg im Augustinermuseum waren 34 Künstler betroffen. Von ihnen wurden insgesamt 19 Gemälde, 211 Grafiken und eine Skulptur von Eva Eisenlohr beschlagnahmt. Die wurden dann nach Berlin gesandt. Das ist also die Freiburger Situation und ich werde in meinem Vortrag dann einige Beispiele bringen, welche Künstler eben mit Beschlagnahmungen betroffen waren und wie denn jetzt dieses Profil auch der Beschlagnahmungsaktion aussah, ob das mit stilistischen Kriterien zu bewerten ist oder ob auch andere wie persönliche Gründe vielleicht dahinter standen.
Und wenn man sich die Situation der von den Beschlagnahmungen betroffenen Künstler anguckt, waren die denn auch mit dem Tod bedroht?
Das kann man in dem Fall nicht sagen. Also ich habe drei Künstler ausgewählt, die, wie gesagt, in die innere Emigration gegangen sind. Im Fall von Julius Bissier, er hat sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat nur noch nachts zu Hause bei geschlossenen Fensterläden kleine Formate gemalt. Also es ist eher dieser Rückzug und natürlich auch die Verbitterung und Depression, die damit einhergeht, wenn man seine Werke nicht mehr zeigen kann, nicht mehr ausstellen kann, wenn man keine Öffentlichkeit mehr hat, um das zu präsentieren, was man erarbeitet hat. Das sind Auswirkungen, die sich, denke ich, eher in so einem psychologischen Bereich abspielen. Und gerade bei Julius Bissier hat das zu sehr schweren Depressionen geführt. Rudolf Grossmann, über den ich spreche, der ist eben schon 41 gestorben und hat eben sein Akademieamt auch aufgeben müssen. Also das waren eher wirtschaftliche Einschränkungen. Mit dem Tode war definitiv von denen niemand bedroht, aber natürlich auch, weil die sich dann zurückgezogen haben. Hätten die sich politisch engagiert, hätte Grossmann politische Karikaturen gemacht, wäre er sicher zumindest mit Gefängnis oder KZ bedroht gewesen.
Wenn wir jetzt mal ins Heute springen, inwiefern ist denn da der Umgang des Nationalsozialismus mit Kunst heute überhaupt ein Thema?
Wir wissen natürlich durch die Biografien dieser Generation von Bissier, Grossmann und Riedlin, was das für einen Knick in deren künstlerische Entwicklung gegeben hat, aufgrund eben dieser nationalsozialistischen Diktatur. Aber in meinen Augen die Beschäftigung, wie denn die Kultur oder die Kunstpolitik im Dritten Reich genau ausgesehen hat, das ist bisher noch relativ wenig beleuchtet worden. Vor allen Dingen auch natürlich die Frage, wie sah denn damals die Kunst aus, die durch die Nazis geschätzt wurde? Was war denn da angesagt? Was war denn in den großen Ausstellungen im Haus der Deutschen Kunst in München zu sehen? Da gab es ja auch Ausstellungen, die gezeigt haben, was erwünscht war, was geschätzt wurde, was von Hitler beispielsweise auch angekauft wurde. Das wäre vielleicht ein Thema, was man auch noch stärker beleuchten könnte. Und in meinem Vortrag werde ich auch darauf kurz eingehen.
Ja, dann bin ich gespannt auf Ihren Vortrag und bedanke mich fürs Interview.
Gerne, Frau Born.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 25. Januar 2018. 18 zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
De Chiapas comenzó la revolución y hoy cubren sus rostros los que nunca tuvieron voz. Insurgentes en América Latina haciendo frente al paramilitar por su tierra y su cultura.